Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein kleiner Stein, kaum größer als eine Faust. Aus dem ragen so ein paar abgebrochene Knochen raus. Ja, sieht interessant aus, hat sich ein Museumskurator in Maastricht gedacht und das Stück nach 20 Jahren Nichtbeachtung in der Sammlung wieder ans Licht geholt. Gut so. In dem Stein ist nämlich das älteste Fossil eines modernen Vogels entdeckt worden. Darüber reden wir heute in der Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Aber vorher wenden wir uns einer Zahl zu, auf die wir lange gewartet haben. Sie gibt uns nämlich Hinweise, wie tödlich das neue Coronavirus ist. Also wie viele Menschen sterben, wenn sie erst einmal infiziert und krank geworden sind. Genau diese Zahl hat ein Forschungsteam für die chinesische Stadt Wuhan ausgerechnet, in der das Virus ja zuerst beim Menschen aufgetaucht ist. Und es kommt auf 1,4%. Oder anders gesagt, von 100 Menschen, die in der Epidemie in Wuhan erkrankt sind und Symptome entwickelt haben, sind ein bis zwei Menschen auch daran gestorben. Für uns beobachtet Volkert Wildermuth die Forschung zum neuen Coronavirus. 1,4%, das ist deutlich mehr als das Sterberisiko bei einer typischen Grippe in Deutschland, aber weniger als man jetzt befürchtet hatte, oder?
Ja, also global hat die Weltgesundheitsorganisation die Sterblichkeit ja so mit etwa 3,5% angegeben. In Wuhan selber ist man eher so von bis zu 5% ausgegangen. Außerhalb, in den restlichen Regionen Chinas, sah es besser aus. Da liegt die Sterblichkeit bei unter 1%. In Südkorea, wo ja viel getestet wurde, da liegt die Sterblichkeit bei nur 0,7%. Das heißt also eine ganze Bandbreite von Werten. Und nur so zum Vergleich, bei der Grippe, da rechnet man mit einer Sterblichkeit von 0,1. Das neue Coronavirus ist also auch bei den eher optimistischen Werten deutlich aggressiver. Die neue Studie, die stammt jetzt von Autoren aus Hongkong und Boston. Und die haben sich den Anfang der Epidemie in Wuhan noch einmal angesehen, also als es wirklich zur Sache ging, die Zeit bis zum 29. Februar, da war das ja das Zentrum des Ausbruchs und da kommen sie zu dieser Sterblichkeit von in Anführungsstrichen nur 1,4%, ein deutlich niedrigerer Wert als bisher angenommen und die Zahlen zeigen auch, das Risiko hängt stark vom Alter ab. Im Vergleich zu den 20- bis 50-Jährigen haben Menschen in ihren 60er Jahren ein doppelt so hohes Risiko, bei den über 80-Jährigen ist es sogar fünfmal so hoch.
Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Zahlen gelesen habe, ist das Ganze in den Taschenrechner einzugeben. Also man weiß, etwa 50.000 bekannte Krankheitsfälle gibt es in Wuhan oder gab es bis Ende Februar. Etwas mehr als 2.000 Tote. Wenn ich die Zahlen aber eingebe, komme ich eben auf mehr als 4%, fast 5. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch viele Erkrankte, die nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Wie haben denn jetzt die Studienautoren diese Dunkelziffer abgeschätzt?
Ja, das ist ja das Grundproblem bei dieser Art von Studien. Also die Zahl der Toten, die lag bis Ende Februar bei ungefähr 2100 in Wuhan. Das steht fest. Viel schwerer ist abzuschätzen, wie viele Leute waren eigentlich infiziert und hatten Symptome. Die Situation war in Hubei, dieser Region, ja ziemlich chaotisch, Krankenhäuser überlastet. Viele Menschen mit leichten Symptomen sind da sicher nicht hingegangen. Um trotzdem einen realistischen Wert zu bekommen, haben die Autoren zusätzliche Daten mit herangezogen, zum Beispiel die Testergebnisse von Menschen, die von Wuhan aus in andere Länder gereist sind. Die sind dann ja ganz argwöhnisch betrachtet worden, genau getestet und unter Quarantäne gestellt. Und da konnte man dann feststellen, wie viele von denen erkranken eigentlich. Und wenn man diese Werte dann auf Wuhan überträgt, dann kommt man auf diese 1,4% Sterblichkeit im Durchschnitt.
Können wir denn jetzt auch in Deutschland davon ausgehen, dass von 100 Menschen, die sich anstecken und Symptome haben, ein bis zwei Menschen sterben? Also wo würden wir vielleicht liegen in dieser Spannbreite, die man jetzt kennt?
Also erstmal muss man sagen, die Sterblichkeit, das ist keine biologische Eigenschaft eines Virus. Die entwickelt sich im Zusammenspiel zwischen dem Virus und der Gesellschaft und dem Gesundheitssystem. In Wuhan Krankenhäuser völlig überlastet, so wie das aktuell in Norditalien ist. Das heißt, man kann sich nicht vernünftig um die Leute kümmern. Da ist die Sterblichkeit natürlich hoch. Ich gehe mal davon aus, dass es bei uns ein bisschen besser sein wird. Wir sind vorbereitet und dann hoffe ich, dass wir diesen Wert von 1,4% nicht erreichen werden. Auf der anderen Seite Südkorea mit diesem niedrigen Wert 0,7%. Da ist die Bevölkerung deutlich jünger als bei uns. Und da scheinen in Südkorea auch eher junge Menschen zu erkranken, eher Frauen, Gruppen, die mit dem Virus besser zurechtkommen. kommen. Also ich fürchte, dass wir in Deutschland diese 0,7% nicht erreichen. Eine Sterblichkeit von 1% scheint mit allen Vorbehalten realistisch. Noch nicht eingerechnet ist da natürlich der Effekt von Medikamenten, die ja vielleicht kommen werden. Da erwarten wir ja in den nächsten Wochen Ergebnisse. Es laufen Studien mit Remdesivir, mit Chloroquin und so weiter. Und wenn das sich als belastbar erweist, als vernünftig, dann können diese Medikamente die Sterblichkeit weiter senken.
Im chinesischen Wuhan war die Sterberate bei Covid-19-Erkrankungen bisher wahrscheinlich niedriger als befürchtet. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat uns erklärt, was dahinter steckt. Vielen Dank. Früher war die Welt gar nicht in Ordnung. Vor 65 Millionen Jahren ist ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen und hat dazu geführt, dass die Dinosaurier und viele andere Tierarten ausgestorben sind. Auch viele Vogelarten hatten keine Chance. Aber einige haben doch überlebt. Warum eigentlich? Das fragen sich Forschende schon lange. Aber Fossilien aus dieser Zeit sind leider selten. Jetzt präsentieren Wissenschaftler der Universität Cambridge das bisher älteste gefundene Fossil eines modernen Vogels. Das lag schon 20 Jahre lang unbeachtet im Naturhistorischen Museum in Maastricht. Claudia Doll erzählt die Geschichte.
Alles begann mit einem etwa faustgroßen Sandstein. Ein Hobbypaläontologe namens Martin van Dinter hatte ihn in einem Steinbruch nahe der belgisch-niederländischen Grenze gefunden. Aus dem Stein ragten einige abgebrochene Knochen heraus. Grund genug für Dinter, ihn an das Naturhistorische Museum in Maastricht zu spenden. Und dort lag er dann für fast 20 Jahre herum.
So those bones had remained unstudied.
Die Entdeckung fand quasi in zwei Phasen statt, denn die Knochen selbst sehen sehr hässlich aus. Und es ist überhaupt nicht klar, dass sie bedeutsam sein könnten,
sagt Daniel Field, Paläobiologe an der Universität Cambridge. Sein Forschungsgebiet ist die Evolution von Vögeln. Und zufälligerweise ist er mit dem Kurator des Naturhistorischen Museums in Maastricht befreundet. Der hatte bereits vermutet, dass es sich bei den abgebrochenen Knochen um Überreste eines Vogels handeln könnte. Also landete der kleine Sandstein auf Fields Schreibtisch in Großbritannien. Und dort kam endlich heraus, welchen Schatz er verbarg.
Erst als wir die Steine bei uns im Labor unter einen CT-Scanner gelegt haben, konnten wir sehen, dass sich darin ein komplettes Vogelfossil mit einem nahezu vollständigen Schädel befindet.
Die Wissenschaftler haben die Steine mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und ein dreidimensionales Abbild der darin enthaltenen Knochen erstellt. Denn es schien ihnen zu gefährlich, die Knochen freizulegen.
You can see that the skull is clearly very delicate.
Man sieht, dass der Schädel sehr filigran ist. Das ist oft bei Vogelfossilien der Fall. Deshalb findet man auch so selten vollständig erhaltene Schädel. Oft gehen sie schon während der Fossilisation kaputt.
Daniel Field taufte das Fossil liebevoll Wunderhuhn. Später erhielt es noch den wissenschaftlichen Namen Asteriornis. Es ist etwa 66,7 Millionen Jahre alt und stammt damit aus einer Zeit kurz bevor der Asteroid die Erde traf. Damit ist es das älteste Fossil eines modernen Vogels, das je gefunden worden ist. Neben dem vollständig intakten Schädel sind auch alle drei Beinknochen erhalten. Aus all diesen Knochen lassen sich Rückschlüsse über Größe, Lebensraum und Ernährungsweise des Vogels ziehen.
Das Verblüffende an diesem Fossil ist, dass es Eigenschaften zeigt, von denen Wissenschaftler bereits angenommen haben, dass sie für das Überleben nach dem Asteroideneinschlag vorteilhaft sein könnten. Der Vogel ist relativ klein und scheint vorwiegend auf dem Boden gelebt zu haben. Wir glauben, er konnte fliegen und war ein Allesfresser, denn nichts an seinem Schnabel deutet auf besondere Ernährungsvorlieben hin.
Schätzungsweise 400 Gramm schwer und knapp 30 Zentimeter groß soll das Wunderhuhn gewesen sein. Die Wissenschaftler nehmen an, dass es sehr nah verwandt ist mit dem gemeinsamen Vorfahren aller Gänse und Hühnervögel. Denn die Struktur des Schnabels und die Architektur des Gesichts ähneln denen eines Truthahns oder eines Huhns. Das Wunderhuhn verschafft den Wissenschaftlern also erstmals eine Idee davon, wie dieser Vorfahr ausgesehen haben könnte und welche Eigenschaften der Vögel sich in der schwierigen Zeit nach dem Asteroideneinschlag bewährten. Die Fossiliensuche in Maastricht ist also noch lange nicht zu Ende. Daniel Field und seine Kollegen hoffen darauf, dass sie in Zukunft in dem Steinbruch noch mehr Vogelfossilien finden oder wieder eine bedeutsame Spende erhalten.
Draußen nach Fossilien zu suchen, ist ein großartiges Abenteuer. Aber dieses Abenteuer ist nicht nur auf professionelle Fossiliensucher beschränkt. Dieser Fund zeigt, dass der Einsatz von Hobby-Paläontologen genauso wichtig oder sogar wichtiger ist als das, was wir Wissenschaftler machen.
Claudia Doyle mit der Geschichte des Wunderhuhns. Unser Gehirn ist ein absoluter Anpassungskünstler. Taxifahrer, die sich im Straßengeflecht zurechtfinden müssen, die haben ein vergrößertes Hirnareal für den Orientierungssinn. Bei Musikern gilt das Gleiche für Regionen, die beim Tastsinn eine Rolle spielen. Aber wir müssen gar kein Profi sein, um unser Gehirn zu formen. Der Neurowissenschaftler Danilo Stock von der kanadischen McGill University hat zusammen mit seinem Team Gehirnscans von 10.000 Menschen ausgewertet, normalen Menschen. Und er kommt zu dem Schluss, je nachdem, wie deren soziales Umfeld war, sah auch eine ganze Reihe der Gehirnregionen anders aus. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, welche sozialen Faktoren im Gehirn eigentlich Spuren hinterlassen.
Das sind zum Beispiel die Größe des Haushalts, wie viele Leute leben da, wo man lebt, fühlt man sich einsam oder nicht, wie viel Einkommen hat jemand oder auch wie gut ist die Schul- und Universitätsausbildung.
Und können Sie sagen, ein paar dieser Faktoren haben eine sehr große Auswirkung?
In der Studie haben tatsächlich alle Dimensionen, die wir untersucht haben, alle Marker des sozialen Lebens, aber auch alle Regionen haben zumindest zu einem bestimmten Ausmaß Zusammenhänge gezeigt.
Inwiefern? Also wo kann man da Unterschiede festmachen?
Motiviert das zu untersuchen waren wir tatsächlich von Affenexperimenten. Da gab es eine Studie vor wenigen Jahren, wo man für ein paar Wochen Affen einfach in Käfige gesetzt hat mit 1, 2 und bis zu 7 unterschiedlichen Genossen im gleichen Käfig. Man konnte nach wenigen Wochen schon feststellen, dass es in den Hirnvolumen tatsächlich Anpassungen gibt, an wie viele andere Genossen in einem gleichen Käfig man eigentlich gewöhnt ist. Das können wir so nicht genau im Menschen untersuchen. Was aber nah herankommt, ist die Frage, wie viele Leute eigentlich im gleichen Haushalt wohnen. Und dort haben wir herausgefunden, dass dieser Aspekt der sozialen Komplexität, das heißt morgens, abends, am Wochenende, mehr sozial stimuliert zu werden zu Hause, auch das zeigt einen robusten Zusammenhang mit dem sozialen Gehirn, beispielsweise im limbischen System.
Jetzt haben Sie nicht nur herausgefunden, dass verschiedene Hobbys zum Beispiel, die wir ausüben oder unser Umfeld, das Gehirn beeinflussen, sondern dass es auch bei Mann und Frau ein bisschen unterschiedlich aussieht.
Genau. Interessanterweise ist es so, dass sich wahrscheinlich genauso viele Wissenschaftler und hochrangige Wissenschaftler aussprechen für als auch gegen die Hypothese, dass das Gehirn unterschiedlich sein könnte zwischen Männern und Frauen.
Und welche Unterschiede haben Sie festgestellt?
Ein paar der stärksten Diskrepanzen haben wir im sogenannten limbischen System gefunden. Das limbische System ist eine Reihe von Lieblingsregionen von Psychologen und neurowissenschaftlichen Forschern. Und wir wissen seit einiger Zeit, dass diese Regionen mit Aufgaben wie Gesichtsverarbeitung zu tun haben, damit bestimmte Emotionen in den Gesichtern von anderen zu erkennen. Aber auch zum Beispiel die mögliche Belohnung von bestimmten Begegnungen mit anderen oder sozialen Situationen abzuschätzen.
Ihrer Meinung nach wird diese These weiterhin so umstritten bleiben? Also das Gehirn von Männern und Frauen unterscheidet sich? Oder haben Sie jetzt den Deckel drauf gemacht?
Als Vergleich, vor 5 bis 10 Jahren war es noch so, dass das Gros der Geschlechtsstudien in die Neurowissenschaft hatte eine Gruppengröße von unter 20 Teilnehmern pro Gruppe. Die meisten Studien, die Geschlechtsunterschiede im Gehirn untersucht haben, haben weniger als 50 Teilnehmer. Und bis vor kurzem waren es noch ungefähr 3/4 aller Geschlechtsstudien waren kleiner als 50 Teilnehmer. Und da kann man sich dann eben konkreter vorstellen, dass zu 10.000 Teilnehmern zu skalieren schon ein gewisser Fortschritt ist.
Danilo Stock, Neurowissenschaftler an der McGill University in Kanada, sagt, unser soziales Umfeld hat Einfluss darauf, wie unser Gehirn aussieht. Aber bei Männern und Frauen gibt es seinen Erkenntnissen nach große Unterschiede. Homeoffice. Für viele Unternehmen zurzeit das Zauberwort, damit die Arbeit irgendwie weitergehen kann. Aber wie ist das in der Raumfahrt? Kann man einen Satelliten vom Schreibtisch zu Hause aus steuern? Karl Urban hat recherchiert, wie Raumfahrtagenturen mit dem Coronavirus umgehen.
Thank you, ESA Director General Jan Werner. So we will start immediately with questions from RIA Novosti.
Should I not introduce a little bit?
first? Oh yes, sorry.
In einer Videoschaltung am 12. März hatte der Generaldirektor der ESA, Jan Wörner, keine guten Nachrichten. Der für den Sommer geplante Start des ExoMars-Rovers muss um 2 Jahre verschoben werden, ins nächste Startfenster zum roten Planeten.
Now in this situation, we see that
in der aktuellen Lage wirkt sich der Coronavirus auf unsere Vorbereitungen aus. Weil Menschen aus der Industrie in Russland, Italien oder Frankreich nicht mehr so einfach reisen können wie bisher. Am Montag dann teilte auch der Raumfahrtkonzern Arianespace mit, vorerst alle geplanten Raketenflüge vom Startplatz Kourou in Französisch-Guayana zu verschieben. Die Vorbereitungen einer Vega-Rakete sowie zweier Soyuz-Raketen, die zwischen März und Mai abheben sollten, sind damit gestoppt. Arianespace wolle damit die Gesundheit der Mitarbeiter und der lokalen Bevölkerung schützen und außerdem sicherstellen, durch verringertes Personal auf dem Startplatz nicht die Sicherheit zu gefährden. Etwas verspätet begann auch die NASA, Maßnahmen zu ergreifen. Nach Infektionen in mindestens 2 Zentren in Kalifornien und Alabama verordnete Administrator Jim Bridenstine Dienstagabend allen Mitarbeitern von zu Hause zu arbeiten, mit Ausnahme von missionskritischem Personal. Doch in den nun weitgehend verwaisten Instituten dürften diverse laufende Projekte leiden. Neue Raumsonden müssen vor Ort zusammengebaut und getestet werden und auch Satelliten im Orbit lassen sich nicht aus dem Homeoffice steuern. Das zeigt das Beispiel von EUMETSAT. Die Agentur in Darmstadt ist für die Wettersatelliten Europas zuständig.
Es besteht kein Risiko, dass ein Satellit zu Boden fällt, aber es wäre möglich, dass die Satelliten und ihre Instrumente nicht mehr durch Kommandos vom Boden gewartet werden können. Und dann würden keine Daten mehr kommen, die wir an unsere Nutzer weitergeben.
Paul Kone ist in der EUMETSAT-Zentrale in Darmstadt für strategische Planung zuständig. Von hier werden alle 10 europäischen Wettersatelliten gesteuert, die das Rückgrat der Wettervorhersage bilden. Deren Nutzer sind die Wetterdienste in Europa und weltweit. Die Daten sind auch wichtig, um gefährliche Stürme vorherzusagen und Warnungen an die Bevölkerung abzuschicken. In der Zentrale von EUMETSAT arbeiten an einem gewöhnlichen Arbeitstag über 900 Menschen. Seit dieser Woche arbeiten nun fast alle Mitarbeiter von zu Hause, aber es gibt Ausnahmen. Zu jeder Zeit müssen im Kontrollraum genügend gesunde Techniker und Ingenieurinnen Kommandos übertragen können.
Wir haben 2 Teams voneinander getrennt. Wir nennen sie Team A und Team B. Die haben bereits vor einigen Wochen damit begonnen, abwechselnd im Homeoffice zu arbeiten. Während das eine Team 15 Tage lang von zu Hause arbeitet, befindet sich das zweite Team in der EUMETSAT-Zentrale und nach 15 Tagen wechseln sie sich ab.
Das Ziel? Infiziert sich ein Mitglied von Team A und mehrere Kollegen müssten in Quarantäne bleiben, könnte Team B sofort einspringen, um aus dem Kontrollraum weiterhin Kommandos an die Satelliten zu übertragen. Dadurch sollen Europas Wettersatelliten weiterhin alle 5 Minuten Daten zum Boden übertragen. Um das auch in Zukunft sicherzustellen, hat sich Paul Kone mit seinem Team auch schon mit möglichen neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens auseinandergesetzt.
Sollte es in Deutschland eine Ausgangssperre geben, müssen wir mit den Behörden sprechen, um sicherzugehen, dass unsere Mitarbeiter von ihren Wohnorten weiter in unsere Zentrale kommen, um hier ihre Arbeit zu tun.
Karl Urban hat sich in der Raumfahrt umgehört, wie man dort mit dem Coronavirus umgeht. Die ersten Tests mit Impfstoffen und Medikamenten gegen das neue Coronavirus, die laufen an. An der Universität Tübingen setzt Peter Kremsner, der Direktor des Instituts für Tropenmedizin Hoffnungen in ein Medikament, das auch gegen Malaria eingesetzt wird.
Chloroquin hat jetzt in vitro, also im Reagenzglas, gezeigt, dass es die Viren, diese SARS-CoV-2, abtöten kann. Und auch in sehr ordentlichen Konzentrationen. Das heißt, wir haben eine gute Chance, dass es auch klinisch wirkt.
Mehr Informationen dazu gibt's jetzt in den Wissenschaftsmeldungen mit Ralf Krauter.
Das Tübinger Institut für Tropenmedizin will in der kommenden Woche eine Studie starten, bei der Patienten den Wirkstoff Chloroquin erhalten sollen. Die Substanz, die in Malaria-Medikamenten enthalten ist, hatte in Laborversuchen eine Wirkung gegen das SARS-CoV-2 gezeigt. Die Thüringer Forscher wollen das Medikament jetzt an leicht erkrankten Patienten testen. Eine gesunde Kontrollgruppe soll Placebos bekommen. Chinesische Wissenschaftler haben Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, bereits mit einer Kombination aus zwei anderen Wirkstoffen behandelt, die auch gegen das HI-Virus eingesetzt werden. Wie die Forschenden im New England Journal of Medicine schreiben, hatte die Behandlung aber nicht den erhofften positiven Effekt. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO leitet eine groß angelegte Studie, bei der 5 potenzielle Medikamente gegen Covid-19 untersucht werden. An der Studie nehmen 9 Länder teil, darunter Frankreich, Norwegen, Spanien und der Iran.
Ein urzeitlicher Fisch hatte Flossen mit Fingern.
Als die Fische an Land gingen, veränderte sich auch ihr Körperbau. Aus Flossen wurden Gliedmaßen mit Fingern oder Zehen. Wissenschaftler aus Kanada haben jetzt ein Fossil gefunden, das diesen Übergang besonders gut veranschaulicht. Das Fossil des Tieres, das vor rund 360 Millionen Jahren lebte, ist 1,5 Meter lang und sieht auf den ersten Blick noch aus wie ein Fisch. Tatsächlich stellte es wohl eine Übergangsform dar zwischen Wirbeltieren, die im Wasser bzw. an Land leben. Den Aufnahmen mit einem Computertomographen zeigen, dass die Brustflosse neben den Flossenstrahlen mindestens 2 Finger enthielt. 3 weitere Finger sind angelegt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Hände von Wirbeltieren aus den Brustflossen von Fischen entstanden sind, schlussfolgern die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature.
In Grönland sind im letzten Sommer 600 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen.
Das ist so viel Eis, dass das Tauwasser den globalen Meeresspiegel innerhalb von 2 Monaten um rund 2 Millimeter hat ansteigen lassen. Das haben Wissenschaftlerinnen aus den USA berechnet. Für ihre Studie in den Geophysical Research Letters haben die Forschenden Satellitenaufnahmen ausgewertet, die den Rückgang des Eises zeigen. Zum Vergleich, in den 17 Jahren zuvor war die Abnahme jeweils höchstens halb so groß. Der vergangene Sommer war in der Arktis der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.
Eine zuckerreiche Ernährung stört die Nierenfunktion.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus England. Die Wissenschaftler konnten beobachten, dass Fruchtfliegen, deren Nahrung besonders zuckerreich war, kürzer leben als Artgenossen, die ohne viel Zucker ernährt wurden. Dabei ist die verkürzte Lebensdauer nicht auf eine Störung des Stoffwechsels zurückzuführen. Stattdessen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass sich durch den hohen Zuckerkonsum Harnsäure im Körper der Fliegen anreicherte, was auf eine Beeinträchtigung der Nieren schließen lässt. Zu viel Harnsäure begünstigt außerdem die Bildung von Nierensteinen. Die Studie ist im Fachjournal Cell Metabolism erschienen.
Riffmantas tauchen mehr als 650 Meter tief.
Das haben Forschende der Universität von Neukaledonien beobachtet. Die Wissenschaftler hatten Riffmantas, die im Pazifik in der Nähe der Insel leben, mit Sendern ausgestattet, um ihr Tauchverhalten zu untersuchen. Mit Hilfe von Satelliten konnten die Mantas dann geortet werden. In der Fachzeitschrift PLOS ONE beschreiben die Forschenden ihre Ergebnisse. Besonders nachts gingen die Rochen auf ausgedehnte Tauchgänge bis zu 672 Meter tief ins Wasser. Das sind 200 Meter mehr als bisher beobachtet worden war. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Manta-Rochen dort nach Nahrung suchen, da es im Oberflächenwasser rund um die Korallenriffe nicht mehr genug Plankton gibt.
Sternzeit, 19. März. Die Sonne über der Nordhalbkugel. Morgen früh um 4.50 Uhr kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Süden nach Norden. Sie steht, wie Fachleute sagen, im Frühlingspunkt. Denn mit Erreichen dieser Stelle an der Himmelskugel geht der Winter zu Ende. Die Benennung geht auf die Traditionen der Nordhalbkugel zurück. Auf der Südhalbkugel der Erde müsste man eigentlich vom Herbstpunkt sprechen, denn dort ist nun der Sommer vorbei. Die Rotationsachse der Erde ist um gut 23 Grad gegen die Erdbahn geneigt. Dadurch weist unser Planet mal seine Südhalbkugel der Sonne zu, wie in den vergangenen 6 Monaten, und mal die Nordhalbkugel, wie es ab morgen für ein halbes Jahr der Fall ist. In unseren Breiten werden daher die Tage wieder länger als die Nächte. Zugleich zieht die Sonne in immer höherem Bogen über den Himmel. Mittags steht sie Tag für Tag etwas steiler. Unser Stern geht morgen genau im Osten auf und im Westen unter. Im Laufe der kommenden 3 Monate verlagert sich der Sonnenaufgang immer weiter nach Nordosten, während die Sonne abends immer weiter im Nordwesten unter den Horizont sinkt. Die Sonne scheint nun immer länger und intensiver. Dadurch wird es bei uns wärmer und wir erleben Frühling und Sommer. Die Jahreszeiten entstehen nicht, weil sich der Abstand der Erde von der Sonne verändert. Dann müssten auf der Nord- und Südhalbkugel gleichzeitig Sommer und Winter herrschen. Die Schrägstellung der Erdachse beschert uns die langen, dunklen Nächte im Winter. Und jetzt bald die ebenso langen, hellen Tage im Sommer.
Und das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.